Freundschaften sind was Wunderbares. Ganz im Ernst, ich glaube, es gibt kaum was hier auf dieser Erde, was mein Herz mehr anrührt als das. Freundschaften sind was Wunderbares, können aber auch ziemlich herausfordernd sein. Vielleicht hast du einen Freund, mit dem du schon lange durchs Leben gehst. Ihr habt gemeinsam gelacht, einander geholfen und euch unterstützt. Aber ihr seid euch auch schon mal gründlich auf die Nerven gegangen. Aber eins ist klar, echte Freundschaften halten nur, wenn beide nicht nur an sich selbst denken. Wahre Freunde fragen nicht zuerst, was habe ich davon, sondern wie kann ich für den anderen da sein? Manchmal zeigt sich wahre Freundschaft in kleinen Dingen. Wenn sich jemand Zeit nimmt, um zuzuhören, wenn man jemanden tröstet, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Oder wenn jemand einfach da ist, auch ohne viele Worte. Und manchmal zeigt sie sich in wirklich schwierigen Momenten, wenn man den Mut hat, den anderen liebevoll auf einen Fehler hinzuweisen, auch wenn es unbequem ist. Oder wenn man ein ehrliches Gespräch sucht, obwohl man weiß, dass das die Freundschaft durchaus auch zerstören könnte. Gerade dann zeigt sich, ob uns der andere wirklich am Herzen liegt. Und manchmal bedeutet Freundschaft auch, zu einem Menschen zu stehen und ihn nicht aufzugeben. Selbst dann, wenn er komisch ist, vielleicht gerade eine schwierige Phase durchmacht oder Entscheidungen trifft, die man selbst nicht nachvollziehen kann. Dann zeigt sich, ob uns der andere wirklich wichtig ist. Denn echte Freunde geben sich nicht auf. Wir befinden uns noch mitten in meiner Predigtreihe zum Thema Weg zur Freude. Und wir versuchen dabei zu verstehen, wie Paulus sich im Gefängnis in einer schweren Zeit freuen konnte. Denn genau diese Fähigkeit möchte ich auch haben. Und ihr vielleicht auch. Und ich bin mir sicher, dass das, was wir heute betrachten, uns dabei eine große Hilfe sein wird. Bei einer echten Freundschaft steht der andere an erster Stelle. Und genau diese Haltung, den anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, diese Haltung steht auch im Mittelpunkt von Philipper 2. Paulus wünscht sich für die Gemeinde in Philippi genau das, was auch jede gute Freundschaft braucht. Eine Haltung, die nicht vom Ich bestimmt ist, sondern vom Du. Denn die Gemeinde in Philippi litt unter Spannungen. Und Paulus wusste, die einzige Heilung ist eine Rückkehr zu einer biblischen Haltung des Dienens und des Füreinander-Daseins. Heute sehen wir uns Philipper 2, Vers 1 bis 11 an. Und dabei werden wir lernen, mit einem Blick für den anderen zu leben. Denn das hilft uns, in unserer Freundschaft zu Jesus und zueinander zu wachsen. Und eine Haltung zu entwickeln, die den anderen in den Mittelpunkt stellt. Also lasst uns Philipper 2, Vers 1 bis 11 lesen. Dort steht: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ich glaube, wir vergessen oft erstaunlich schnell, was wir längst besitzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir entdecken, was wir bereits haben. Schaut euch mal Vers 1 an. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Paulus stellt hier einige Fragen. Aber eigentlich stellt Paulus hier nicht Fragen, um eine Antwort zu bekommen. Paulus stellt diese Fragen nicht, weil er unsicher ist, sondern weil er weiß, was die Antwort ist. Er weiß, die Antwort lautet ja. Die grammatische Form macht das deutlich. Es sind rhetorische Fragen. Fragen, die die Zustimmung voraussetzen. Sinngemäß sagt er, ihr ermutigt euch doch schon, Christus nachzufolgen. Ihr tröstet einander in Liebe. Ihr seid durch den Heiligen Geist verbunden. Und bei euch gibt es Barmherzigkeit und Mitgefühl. Die Philipper hatten in ihrer Gemeinde bereits sehr viel Positives. Sie machten schon vieles richtig und sie genossen auf diese Art bereits vieles von dem, was Gott uns Menschen zukommen lässt. Das Wort Ermutigung bedeutet wörtlich, jemandem zur Seite zu treten, um ihn zu stützen und zu helfen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass es nicht immer einfach ist, ein christuswürdiges Leben zu führen. Und wir haben gesehen, wie wichtig es deshalb ist, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen und eben zur Seite stehen. Genau das ist es, was die Christen in der Gemeinde in Philippi offensichtlich bereits taten. Sie halfen einander, in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Darüber hinaus trösteten sie sich in Liebe. Trost meint Linderung von Leid und Elend. Klar, schon die Gewissheit, dass Jesus uns mit seiner Liebe überschüttet, lindert unser Leid. Aber wir alle wissen, manchmal brauchen wir eine Erinnerung daran. Und wir wissen auch, wie gut es uns tut, wenn diese Liebe Gottes durch andere Menschen zu uns weiterfließt. Das tut uns gut und wir brauchen das. Die Philipper waren außerdem sowohl mit dem Heiligen Geist als auch durch den Heiligen Geist verbunden. Das Bewusstsein, unmittelbaren Zugang zum Allmächtigen zu haben, gibt tiefe Zuversicht. Er ist immer da, er ist immer bei uns. Und das Wissen, dass wir durch den Heiligen Geist verbunden sind, zeigt, dass wir wirklich zusammengehören, als große Familie Gottes. Und schließlich lebten sie Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das beschreibt im wörtlichen Sinn ein tiefes inneres Bewegtsein, ein Ergriffenwerden im Bauch. Wer erfahren hat, wie Jesus uns mitfühlend begegnet, der begegnet selbst anderen Menschen ebenfalls mit Zärtlichkeit, mit Fürsorge, mit Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das ist es, was die Philipper in ihrer Gemeinde lebten. Sie genossen den Segen der Gemeinde, ganz so, wie Jesus es sich vorgestellt hat. Das ist der Segen der Gemeinde. Das ist es, was wir in der Gemeinde von Gott geschenkt bekommen. Deshalb seid froh über die Gemeinde. Ich bin froh über die Gemeinde. Freut euch, dass wir uns haben und genießt die Gemeinschaft untereinander. Denn innerhalb der Gemeinde konnten die Philipper füreinander da sein und die Gemeinschaft untereinander genießen. Dieser Segen, der gilt jedem Christen. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 3, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 3, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Gott hat uns das alles schon gegeben. Paulus macht den Philippern klar, ihr habt diese Segnungen nicht nur empfangen, ihr lebt sie auch miteinander. Genauso verhält sich eine Gemeinde, in der Menschen Christus würdig leben? Kein Wunder, dass Paulus in Philipper 1, Vers 3 schreibt, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Es ist einfach schön, wenn eine Gemeinde so ist, wie Gott sie sich gedacht hat. Und das ist ein Grund zur Freude. Aber Paulus will nicht, dass die Philipper bei dem stehen bleiben, was sie bereits gemacht haben. Das Christsein ist ein ständiges Wachstum. Es geht immer weiter, es geht immer besser. Nicht, weil wir gut sein wollen, sondern weil wir ein wunderbares Vorbild haben. Aber dazu später mehr. Paulus möchte, dass sie leben, was Gott von ihnen erwartet. In den Versen 2 bis 4, da schreibt er, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Es ist, als würde er sagen, weil ihr schon so viel Gutes lebt, hört nicht auf, sondern geht noch weiter. Fördert Frieden, bewahrt Einheit und setzt das ein, was ihr von Gott empfangen habt. Achtet dabei auf das kleine Wort dann in Vers 2. Paulus sagt damit, ihr habt das alles, dann tut jetzt auch Folgendes. Und wenn sie dem folgen, wird seine Freude vollkommen. Paulus freut sich schon über die Philipper. Das haben wir schon oft gesehen und das sehen wir in dem Brief immer wieder. Er freut sich schon über die Philipper. Aber dieser nächste Schritt, der würde seine Freude auf die Spitze treiben. Und die Zeitform sagt, das soll sofort geschehen, nicht irgendwann mal. Macht es. Paulus erinnert die Philipper und uns, dass wir die geistlichen Ressourcen dazu schon längst haben. Gott hat sie der Gemeinde gegeben. Und die Gemeinde in Philippi setzte sie ja auch ein, wodurch jeder einzelne Christ in der Gemeinde davon profitieren konnte. In Vers 2 fordert Paulus daher auf, arbeitet in guter Gemeinschaft zusammen, liebt einander und haltet von ganzem Herzen zusammen. Das ist ein starker Appell zur Einheit. Luther übersetzt hier, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Eines Sinnes zu sein bedeutet, dass wir dieselben Werte und Ziele teilen. Gleiche Liebe heißt jedem Christen, auch dem, bei dem es uns schwerfällt, mit derselben bedingungslosen Liebe zu begegnen. Und einmütig und einträchtig zu sein, bedeutet die Beziehung auch wirklich ganz praktisch zu leben. Mit anderen Worten, Verstand, Herz und Hände sollen zusammenwirken. Unsere Gedanken sollen auf einer Wellenlänge sein. Unsere Gefühle sollen uns verbinden und wir sollen gemeinsam handeln. Mit dem Ziel, Gott Ehre zu geben und das Evangelium weiterzusagen. Aber dafür müssen wir Selbstsucht und Stolz überwinden. Wer sich selbst ins Zentrum stellt, wer immer gewinnen will oder glaubt, dass die eigene Sünde weniger schlimm ist als die von den anderen, der lebt genau das Gegenteil von Einheit. C.S. Lewis nennt Stolz die größte Sünde. Und er schreibt, es gibt eine Untugend, von der kein Mensch auf der Welt frei ist, die jeder auf der Welt verabscheut, wenn er sie bei jemand anderem sieht. Wenn jemand Demut erlangen möchte, kann ich ihm den ersten Schritt nennen. Der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass man stolz ist. Wenn sie glauben, sie seien nicht stolz, bedeutet das, dass sie in Wahrheit sehr stolz sind. Der erste Schritt zu Demut ist, den eigenen Stolz zu erkennen. Ich habe einen kleinen Selbsttest für euch, um herauszufinden, ob ihr Probleme mit Stolz habt. 6 Fragen, die ihr euch ruhig immer mal wieder stellen solltet. und die ihr vor allem ganz ehrlich beantworten müsst. Sie lauten: erstens, streite ich viel? Zweitens, bin ich abhängig von Anerkennung? Drittens, beneide ich andere heimlich? Viertens, freue ich mich insgeheim über ihr Unglück? Fünftens, kritisiere ich schnell, wenn jemand anders ist als ich? Und sechstens, rede ich mehr, als ich zuhöre? Paulus sagt in Vers 3, seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Das fordert uns heraus, denn die meisten halten sich insgeheim für besser als andere. Sagen würden wir das nie. Das machen nur die anderen. Aber insgeheim halten wir uns oft besser für die anderen. Paulus verlangt hier viel von uns. Denn das griechische Wort für bescheiden beschreibt die Haltung eines Sklaven. Niedrig, armselig, gewöhnlich. Paulus schreibt also gewissermaßen: seid demütig wie ein Sklave. Dabei mahnt Paulus dazu, ehrlich in der Selbstbeurteilung zu sein. In Römer 12, Vers 3 schreibt er: seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. In Römer 12, Vers 10 fügt er hinzu: liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Andere höher zu achten bedeutet, bewusst zu überlegen und zu dem Schluss zu kommen: sie sind wichtiger als ich. Nicht, dass ich unwichtig bin, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Aber in meinem Verhalten sollen die anderen wichtiger sein als ich. Es ist wichtiger, dass es ihnen gut geht. Abraham tat das in 1. Mose 13, als er Lot das bessere Land wählen ließ. Aus Gründen der Einheit. In 1. Mose 13, Vers 8 lesen wir: Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Leute, wir sind miteinander verwandt. Wenn Streit unter uns ist, dann muss das ein Ende haben. Und der Weg dahin ist häufig mehr Demut, weniger Stolz und den anderen höher achten als mich selbst. Der chinesische Evangelist Watchman Nee erzählt von einem chinesischen Christen. Er war ein armer Reisbauer, dessen Felder hoch oben auf einem Berg lagen. Jeden Tag pumpte er Wasser in seine Reisfelder. Aber jeden Morgen stellte er fest, dass ein Nachbar, der weiter unten am Hang wohnte, die Sperren um sein Feld geöffnet hatte, sodass das Wasser in dessen eigenes Feld fließen konnte. Eine Zeit lang versuchte der Christ, diese Ungerechtigkeit zu ignorieren. Aber schließlich hielt er es nicht mehr aus und er beschloss, sich mit einem anderen Christen zu treffen und zu beten. Kurze Nebenbemerkung: beste Methode. Und dabei kam ihnen folgende Idee. Am nächsten Morgen füllte der Bauer ganz bewusst zuerst die Felder seines Nachbarn mit Wasser, bevor er sich um seine eigenen Felder kümmerte. Und Watchman Nee erzählt, dass der Nachbar aufgrund dieser aufrichtigen Demonstration von Demut und christlichem Charakter schließlich selbst Christ wurde. Wir sollen demütig sein, nicht stolz. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. In Vers 4 fasst Paulus den Auftrag folgendermaßen zusammen: denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Anstatt zu sagen, ich zuerst, sollten wir sagen, ich an dritter Stelle. Das bedeutet, dass Gott an erster Stelle steht, die anderen an der zweiten Stelle und ich an dritter Stelle. Das ist es, was der Apostel Paulus hier sagt. Das griechische Wort für denken bedeutet hier eigentlich den Blick auf etwas richten. Richte deinen Blick auf den anderen. Wir müssen den Blick weg von uns selbst und hin zu den Bedürfnissen anderer lenken. Genau wie Jesus in Markus 10, Vers 44 lehrte, wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Charles Swindoll schlägt dazu eine praktische Übung vor. Er empfiehlt, in die Verse 3 und 4 zwei Namen einzusetzen. Zwei konkrete Namen von Menschen, mit denen du gerade Schwierigkeiten hast. Denn dann lautet der Abschnitt plötzlich: Sei nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck zu machen, sondern sei bescheiden und achte Gerd höher als dich selbst. Denk nicht nur an deine eigenen Angelegenheiten, sondern interessiere dich auch für Rüdiger und für das, was er tut. Keine Angst, Gerd und Rüdiger sind jetzt nur Beispiele. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Probleme mit denen habe. Es soll nur zeigen, wie ihr es machen sollt. Und ihr merkt schon, kaum wird es konkret, wird die Aussage viel schwieriger, aber auch deutlicher. Und genau das ist es, was Paulus von uns möchte. Wir sollen ganz konkret die anderen höher achten als uns selbst. Denn wir sollen ja christuswürdig leben. Ich weiß, ich erzähle euch hier ständig schwierige Sachen, ne? Aber bist du nicht auch froh, dass du dir deinen Weg zur geistlichen Reife gar nicht selber suchen musst? Wir müssen uns nicht fragen, wie Gott möchte, dass wir leben. Denn wir haben ja ein Vorbild, Jesus. Wir müssen nur seinem Beispiel folgen. In Vers 5 heißt es nämlich, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das bedeutet, richte deinen Blick auf den Meister. John Cresham Machen, Professor für Neues Testament am Princeton Theological Seminary, sagte 1929 in einer Abschlussrede zu Studenten, es ist heutzutage ein schwerwiegender Schritt, Christ zu werden. Wer heute ein christliches Leben beginnt, begibt sich in einen Kampf gegen den gesamten Zeitgeist. Nachdem er die Studenten aufgefordert hatte, an der reinen Lehre festzuhalten und sich einer leichteren, kulturfreundlichen Version des Christentums zu widersetzen, gab er den Absolventen dann noch einen Rat. Einen Rat, der auch heute noch Gültigkeit hat. Und der Rat war, lest die Evangelien. Lest sie einfach. Lasst die beeindruckende Gestalt Jesu vor euren Augen stehen und überzeugt euch davon, dass der Weg des wahren Fortschritts den Spuren Jesu folgt. Lest die Evangelien und folgt den Spuren Jesu. Genau darum geht's. Wir sollen von Jesus lernen, von dem Weg, den er gegangen ist, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Lasst uns also auf das sehen, was Jesus uns vorgelebt hat. Es beginnt in Vers 6 mit der Aussage, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Jesus klammerte sich nicht an die Herrlichkeit Gottes. Vielmehr gab er sie auf, um in unsere Welt zu kommen. Wie oft klammern wir uns an unsere Rechte? Jesus macht vor, gib deine Rechte auf. Hast du jemals darüber nachgedacht, was das bedeutete? Was es für Jesus bedeutete? Er verließ die Herrlichkeit des Himmels, die er von Ewigkeit her kannte. Und er kam in die Leiden dieser Welt. Er war seit Ewigkeiten von unglaublicher und unvorstellbarer Schönheit umgeben und wurde dann zwischen stinkenden Tieren geboren, zwischen Bestien, sowohl tierischen als auch menschlichen. In 1. Timotheus 3, Vers 16 schreibt Paulus vom Geheimnis der Gottseligkeit, nämlich dass er als Mensch erschienen ist. Das ist der Kern von Weihnachten. Ich weiß, falsche Jahreszeit. Trotzdem, das ist der Kern von Weihnachten. Gott selbst kam in Jesus zu uns auf die Erde, weil er nicht aus seinen göttlichen Rechten bestand. Doch das alles war noch nicht alles. Jesus ging von der Herrschaft zum Dieneramt über. In Vers 7 heißt es, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Jesus verzichtete. Im Griechischen bedeutet das wörtlich, er leerte sich aus, er leerte sich selbst. Das heißt, Jesus hat seine Gottheit nicht aufgegeben, aber er hat sich während seines Aufenthalts auf der Erde freiwillig dazu entschieden, auf einige Vorrechte zu verzichten. Er gab freiwillig seine Herrlichkeit auf. Deshalb bat Jesus seinen Vater in Johannes 17, Vers 5, kurz vor seinem Tod, ihm seine Herrlichkeit zurückzugeben. Wir lesen dort in Johannes 17, Vers 5, und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Darauf hat Jesus verzichtet gehabt. Er gab freiwillig seine Ehre auf. Der Allmächtige ließ sich misshandeln. Er wurde gehasst, verspottet und bespuckt. Schon in Jesaja 53, Vers 3 heißt es deshalb über ihn, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und er verzichtete freiwillig auf seinen Reichtum. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich glaube nicht, dass Jesus unbedingt auf Geld verzichtet hat, aber übertragen auf uns geht das in die Richtung. Es war nicht so, dass Jesus seine göttlichen Eigenschaften verloren hat, aber er entschied sich dazu, sie nicht zu nutzen. Er hatte das Vorrecht der Königsherrschaft, entschied sich aber für den Platz eines niedrigen Dieners. Jesus beschrieb sich daher selbst in Lukas 22, Vers 27 mit den Worten, normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders, denn ich bin euer Diener. Der Gott des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der König der Könige, wurde selbst zum Diener und bezeichnete sich als unser Diener. Weiter heißt es in Philipper 2, Vers 7 über ihn, er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. In diesem Schritt nach unten unterwarf sich Jesus freiwillig Hunger und Schmerzen und Müdigkeit und Emotionen und anderen menschlichen Einschränkungen. Und doch sündigte er nie. Hebräer 4, Vers 15 sagt, dass Jesus dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Aber er verzichtete auf alles und nahm all die Schwierigkeiten in Kauf, über die wir uns tagtäglich beklagen. All das erlitt er freiwillig. Und so kommen wir in Philipper 2, Vers 8 zum tiefsten Schritt nach unten. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Hier sehen wir, warum Jesus auf die Erde kam. Er wurde geboren, um zu sterben. Sein Tod war kein Zufall, kein tragischer Unfall. Nein, Jesus kam ganz bewusst, um an unserer Stelle zu sterben. Für dich und für mich. Der Kreuzestod war brutal, barbarisch und schändlich. So schlimm, dass man ihn in feiner Gesellschaft damals gar nicht erwähnte. Zeitgenössische Autoren sagten, dass der Tod am Kreuz bedeutete, 1000 Tode zu sterben, bevor man seinen letzten Atemzug tat. Und trotzdem behaupte ich, dass das für Jesus nicht das Schlimmste war. Denn es ging noch schlimmer. Das Schmerzhafteste an seinem Tod war, dass alle stinkenden Sünden und schrecklichen Verfehlungen der ganzen Welt auf seinen Schultern lagen. Deine Sünden lagen auf ihm und meine Sünden lagen auf ihm. Und als er als unser Sühneopfer am Kreuz hing, da musste sich sein himmlischer Vater von ihm abwenden, weil er so voll war mit unserer stinkenden Sünde. Und daraufhin rief Jesus in Matthäus 27, Vers 46, voller Qualen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deinetwegen und meinetwegen. Weil er ganz Mensch war, konnte er unsere Strafe tragen. Und weil er ganz Gott ist, reichte sein Blut, um die göttliche Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus ist sowohl gerecht als auch der große Rechtfertiger. In 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir über ihn: Auch Christus hat gelitten, als er ein für allemal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Der Herrscher wurde zum Diener und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und all das, um unser Opfer zu sein. Aber anschließend hat Gott ihn wieder an den höchsten Platz erhoben. Und deshalb können wir uns über seine Erhöhung freuen. Die Verse 9 bis 11 beschreiben diese Erhöhung. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wir sehen hier, Gott hat Jesus in den Himmel erhoben und seinen Namen über alle anderen erhöht. Es gibt nichts Höheres als ihn. Alles ist ihm untergeordnet. Und wir sehen, alle werden sich vor ihm verneigen. Alle im Himmel werden sich vor seiner Herrlichkeit auf den Boden werfen und ihn anbeten. Darunter die Engelscharen und alle bereits verstorbenen Gläubigen. Aber auch die Menschen auf der Erde werden sich vor ihm beugen. Darunter zum Beispiel auch Skeptiker, Agnostiker und Atheisten. Sogar diejenigen, die ihn verspottet haben. Und auch diejenigen, die unter der Erde sind, werden sich verneigen. Darunter die bereits gestorbenen Ungläubigen, sowie Satan und alle seine Dämonen. Alle werden sich vor ihm verneigen. Niemand wird stehen bleiben. Jeder wird sich vor Jesus beugen, ob er will oder nicht. Aber an dieser Stelle ein wichtiger Tipp von mir: Mach's lieber freiwillig. Mach's lieber freiwillig. Jetzt, wo es noch möglich ist, das ist besser als eines Tages dazu gezwungen zu werden, dich zu verbeugen. Du wirst dich so oder so vor ihm verneigen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die entscheidende Frage ist: Demütigst du dich jetzt schon vor ihm oder wartest du, bis du dazu gezwungen wirst? In Vers 11 steht ganz deutlich: Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Er ist erhöht über alles andere. Er ist der Herr. Das ist das zentrale Bekenntnis des christlichen Glaubens. Christus als Retter anzunehmen, bedeutet auch, ihn als Herrn anzuerkennen. Seine Herrschaft ist der Kern des Christseins. Paulus hat uns in diesen Versen eine klare Richtung gezeigt. Schau zuerst auf das, was Gott dir schon gegeben hat. Ermutigung, Trost, Gemeinschaft, Mitgefühl, den Segen der Gemeinde, den haben wir. Und lebe dann so, dass diese Gaben sichtbar werden, in Einheit, Demut und echter Liebe zueinander. Richte deinen Blick auf Jesus, den Herrscher, der zum Diener wurde, um dich zu retten. Und freue dich über seine Erhöhung und beug dich heute schon freiwillig vor ihm. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Anfang von der Predigt. Echte Freundschaften halten nur, wenn beide nicht nur an sich selbst denken. Wahre Freunde fragen nicht, was habe ich davon, sondern wie kann ich für den anderen da sein? Genau das gilt auch in unserer Freundschaft zu Jesus und in unserer Gemeinschaft als Gemeinde. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns zuerst gedient, er hat zuerst verzichtet und er lädt uns ein, dasselbe zu tun, füreinander und für ihn. Es ergeben sich zwei ganz praktische Anwendungsschritte daraus. Erstens, nimm Jesus als Retter und Herrn an. Eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen, ob im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde. Tu es lieber jetzt freiwillig und aus Liebe, als später dazu gezwungen zu werden. Wenn du heute erkennst, dass du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann ist jetzt der beste Moment. Und zweitens, lebe nach seinem Vorbild. Jesus hat auf alles verzichtet, um für uns da zu sein. Er hat gezeigt, dass wahre Größe im Dienen liegt. Und deshalb widerstehe der Selbstsucht. Achte andere höher als dich selbst. Sieh die Bedürfnisse um dich herum und handle. So werden wir als Gemeinde zu einem Ort, der Jesu Herz widerspiegelt. Und wenn wir so leben, mit dem Blick auf das, was wir haben, auf den Auftrag, den wir umsetzen und auf Jesus, dem wir folgen, dann dürfen wir eines Tages die wunderbaren Worte aus Matthäus 25, Vers 23 hören, nämlich: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und das ist dann wirklich ein Grund zur Freude. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gern dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Ich danke dir dafür, dass du auf so vieles verzichtet hast, um uns zu retten. Dass du Schmerz, Leid und Gottesferne in Kauf genommen hast, um uns die Ewigkeit zu ermöglichen. Ich danke dir dafür, dass du das alles für uns getan hast. Und ich danke dir dafür, dass du noch viel mehr getan hast. Ich danke dir dafür, dass du uns die Gemeinde geschenkt hast. Die Gemeinde, in der wir deinen Segen spüren können und spüren sollen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, den Blick für den anderen mehr und mehr zu gewinnen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, einander zu dienen, so wie du es uns vorgemacht hast. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, echte Gemeinschaft und echtes Mitgefühl zu leben, damit wir jeder dem anderen dienen können und dadurch uns gegenseitig unterstützen. Denn wir haben es nötig, wir brauchen es, wir brauchen einander. Ich danke dir dafür, dass du alles dafür getan hast und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das hinzubekommen. Amen.